NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. März 2011. Ein Erdbeben löst die Reaktorkatastrophe von Fukushima aus.
Es ist ein japanisches Wort, das Angst macht. Tsunami. Eine riesige Welle, ausgelöst durch Kräfte, die tief unter der Oberfläche wirken und die kein Mensch kontrollieren kann.
Es war das schwerste je in Japan gemessene Erdbeben, das das Land heute erschüttert hat.
Immer wieder wackelte es bedrohlich angesichts der vielen Nachbeben, die bis jetzt andauern.
Der erste Gedanke ist natürlich pure Angst.
Zu Beginn war das Erdbeben das Entscheidende, das haben wir ja selbst und live miterlebt und das hat alles dominiert.
Peter Kujat fasst die Akte.
Peter Kujat hat aus Japan berichtet.
Aus Tokio Peter Kujat.
Peter Kujat berichtet.
Zugeschaltet ist unser Korrespondent Peter Kujat.
Und für mich als Korrespondent war dann ja auch ganz klar, was als nächstes kommt. Ich bin zum Fernseher gegangen, habe den Fernseher angemacht, geguckt, was hat dieses Erdbeben angerichtet und einfach die Nachrichten sofort verfolgt. Es war Glück, dass ich im Studio war und das dann sozusagen von da aus abwickeln konnte. Da war noch nichts zu merken von, dass Fukushima betroffen ist. Ich muss gestehen, das Erdbeben selber, und ich glaube, das ging vielen in Japan so, auch wenn das Erdbeben wirklich schlimm war, man sah keine zerbrochenen Gebäude. Es war so, dass man sich noch denken konnte, vielleicht ist es glimpflich abgelaufen.
Japan erlebt schließlich viele Erdbeben, doch eben noch keines wie dieses. Es hat eine Stärke von 9,0 auf der internationalen Vergleichsskala. Nur 3 gemessene Erdbeben waren jemals heftiger. Das Epizentrum liegt 130 Kilometer vor der Ostküste Japans. Dort stoßen unter dem Ozeanboden mehrere Erdplatten zusammen. Sie wälzen sich aneinander ab. Dadurch kommt es bei Erdbeben auch immer wieder zu plötzlichen meterhohen Hebungen und Senkungen. Das kann einen Tsunami auslösen. So auch am 11. März 2011, Freitag, 14.46 Uhr Ortszeit. Und Nachrichten verbreiten sich nicht so schnell wie diese Welle, die nun auf Japan zurast.
Bis dann nach 30 Minuten quasi klar war, es kommt auch ein Tsunami,
der weite Teile des Landes verwüstet und etliche Menschen getötet hat.
Der an einigen Küstenstreifen eine Höhe von 10 Metern erreichte.
Der zweite und der dritte Gedanke ist natürlich pure Angst.
Ganze Orte und vollbesetzte Eisenbahnzüge sind durch den Tsunami hinweggeschwemmt worden. Allein in Fukushima, einer der vom Beben am stärksten betroffenen Präfektur, haben die Rettungskräfte der japanischen Armee 1.800 zerstörte Häuser zählen müssen.
Und danach kommt dann langsam der Gedanke, wir sind im Kontrollbereich.
Und nach einer Stunde war dann auch klar, dass diesem Tsunami wohl mehr Menschen zum Opfer gefallen sind als beim Erdbeben. Aber auch da noch nichts von Fukushima.
Zumindest nicht vom Kernkraftwerk. Es sind diese unglaublichen Bilder, in denen sich das Meer überall hin ergießt, über Mauern schwappt und alles mitreißt und verschluckt. Autos, Schiffe, Menschenleben. In manchen Amateurvideos sieht man Personen Hänge hinauffallen, im Schlepptau einen viel zu großen Koffer. Ein Wettlauf gegen das Wasser, das von hinten näher und näher kommt. Diese Bilder erreichen auch Tokio und die internationalen Journalisten dort. Wie den ARD-Korrespondenten Peter Kujat.
Und wir haben uns tatsächlich alle eigentlich zuerst einmal auf die Opfer aus dem Tsunami oder von dem Tsunami konzentriert. Und ich hatte auch das Gefühl, ich würde auch gerne etwas von der Stimmung in dem Land mitteilen, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, der Fokus der Deutschen war sehr stark ganz schnell auf das Atomkraftwerk.
In dem Atomkraftwerk trifft der Tsunami mit aller Wucht gegen die 6 Reaktorblöcke, die hier direkt an die Küste gebaut sind. Naturgewalt gegen menschliche Technologie. Das Kraftwerk Fukushima Daiichi steht rund 250 Kilometer nördlich von Tokio. Gegen 15.27 Uhr, also etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Erdbeben, zeigt der Tsunami dem Menschen seine Grenzen auf. Zu dem Zeitpunkt sind auch 2 deutsche Techniker in dem Kernkraftwerk.
Auf einmal zog sich das ganze Meer, ähnlich wie man es von der Nordsee kennt, zurück. Innerhalb von 2-3 Minuten war das Wasser weg.
Gordon Hünjes arbeitet beim Kerntechnologieunternehmen Areva. Er untersucht in Fukushima, ob an den Reaktorblöcken Schäden durch frühere Erdbeben zu erkennen sind. Hünjes wird seine Erlebnisse später dem WDR erzählen.
Da ist auch ein Hafen. Dieses Hafenbecken war radikal leer. Und das Wasser kam dann genauso schnell, wie es quasi abgeflossen ist, kam es auch wieder zurück. Und in dem Moment haben wir nur gedacht, was ist das jetzt? Ist das jetzt der Tsunami?
Es ist bis 15 Meter hoch. Es ist eine langgezogene Welle, die eher wie ein ganzes Meer wirkt, das sich über das Kernkraftwerk ergießt. Über die Schutzmauern hinweg. Die Blöcke 1 bis 4 liegen etwa 10 Meter über dem Meeresspiegel. Zu niedrig. Das Wasser flutet sie mit bis zu 5 Metern. Die Blöcke 5 und 6 liegen etwas höher. Doch auch in ihnen steht das Wasser etwa einen Meter hoch. Es ist überall. Pumpen versagen, Kommunikation fällt aus, Türen öffnen sich nicht, Trümmer treiben durch die Anlage und Hilfe kommt nicht durch. Dann fällt der Strom aus. Keine Anzeige, keine Kontrolle, keine Ahnung.
Noch ist nicht klar, ob es jetzt in Japan in dem Atomkraftwerk wirklich das gibt, was Wissenschaftler GAU nennen, eine Kernschmelze.
Und das heißt dann auch, dass bisher noch keine Kernschmelze stattgefunden hat, dass bisher auch noch aus diesem Prozess keine Radioaktivität herausgekommen sei.
Aber die Indizien, Radioaktivität, die ausgetreten ist, auch Cäsium-137, das gemessen worden ist, lassen uns zu der Annahme neigen, dass der Prozess der Kernschmelze im Gange ist.
Der Kern selber sei intakt, man sei dabei, diesen Kern weiterhin zu kühlen, um eben eine Kernschmelze auf jeden Fall zu verhindern.
Hinzu kommen widersprüchliche Berichte über Kernschmelzen in zwei Reaktorblöcken des schwer beschädigten AKW Fukushima 1.
Unterdessen wächst die Sorge vor einer atomaren Katastrophe. Die Regierung schließe nicht aus, dass es in den Unglücksreaktoren zu einer vorübergehenden Kernschmelze gekommen sei.
Und dann, am 12. März, knallt es in Reaktorblock 1.
Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. Dach und Wände des Reaktors sind eingestürzt. Japan fürchtet eine atomare Katastrophe.
Eine Wasserstoffexplosion. Zwei Tage später fliegt Block 3 buchstäblich in die Luft. Als es noch eine Erschütterung gibt, da steigt auch die Spannung in Tokio.
Ja, nach der dritten Explosion, das war der Dienstag, war eigentlich klar, ja, jetzt ist es Zeit zu gehen.
Die Evakuierungszone um das Kernkraftwerk wird in diesen Tagen mehrmals vergrößert. Die Messungen der Radioaktivität sind alarmierend. Peter Kujat geht mit seinem Team sicherheitshalber nach Osaka.
Ich werde nie vergessen, wie wir aus diesem Shinkansen ausgestiegen sind, also aus dem japanischen Schnellzug. Und die Stimmung so eine ganz andere war, weil die Bevölkerung war dann doch weit genug davon weg, dass die einkaufen ging, zum Shoppen ging, so wie man Japan eigentlich kennt. Und wir kamen aus dieser angespannten Haltung heraus in dieses relativ normal wirkende Osaka, was nur also 500 Kilometer weit von Tokio entfernt. Das ist ja nicht so viel eigentlich.
Für Peter Kujat beginnt nun die Zeit des Pendelns und des Rekonstruierens. Immer wieder fährt er nach Tokio, zu den Pressekonferenzen der japanischen Regierung und von TEPCO. TEPCO ist Eigentümer und Betreiber des Kernkraftwerkes Fukushima Daiichi und rückt in den kommenden Wochen und Monaten nur nach und nach Informationen heraus.
Ja, aber auch, weil die Japaner immer defensiv sind, was Informationen angeht. Das hat viel mit der japanischen Mentalität zu tun und das war auch so etwas, worum es mir ging, das zu vermitteln. Der Japaner will erst hundertprozentig sicher sein, um dann sagen zu können, so oder so ist es. Und mit so einer Situation konfrontiert zu werden, wo er sich überlegen muss, es könnte so sein, es könnte so sein, das ist ihm ganz und gar ungeheuerlich.
Und so dauert es, bis sich ein erschreckendes Bild zusammenbaut. Der Stromausfall hat alles lahmgelegt. In den Reaktoren 1 bis 3 kommt es tatsächlich zur Kernschmelze. Der älteste, Block 1, ist bereits seit 1971 in Betrieb. Eigentlich sollte er im März 2011 stillgelegt werden. Die japanischen Behörden hatten jedoch im Februar zuvor eine weitere Laufzeit von 10 Jahren genehmigt. Außerdem sorgen schließlich auch die Explosionen und die Druckentlastungen dafür, dass radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen. Ins Wasser, in den Boden, in die Luft. Auf dem Gelände des Kernkraftwerkes gibt es zahlreiche Messstationen. Sie zeigen bis 900 Millisievert Strahlung pro Stunde an. In Deutschland liegt die Strahlendosis etwa bei 2 bis 3 Millisievert pro Jahr. Es dauert Wochen, bis die Kontrolle einigermaßen wiederhergestellt ist. ARD-Korrespondent Peter Kujat kehrt mit seinem Team Anfang April nach Tokio zurück. Im Sommer nutzt er seinen Urlaub, um an die Küste zu fahren und eigene Eindrücke zu sammeln.
diese Bilder von den zerstörten Häusern. Das war zu der Zeit, dass ein Teil, also ein bisschen was von der Sperrzone wieder aufgehoben worden ist. Man konnte reinfahren, also ein bisschen näher heranfahren. Und da sah es noch genauso aus wie kurz nach dem Tsunami, weil natürlich keiner aufgeräumt hatte. Und wir sind da mit unserem kleinen Auto, japanisches Kennzeichen, einfach auch so reingefahren wie manch anderer Bewohner oder Japaner auch, der das versucht hat zu begreifen, was da eigentlich abgelaufen ist.
Im November hat er dann die Möglichkeit, das Kernkraftwerk zu sehen. Und es verändert seinen Blick noch einmal.
Welche Gefahr das ist und wie wenig man gegen die Strahlung machen kann, wie hilflos der Mensch ist, wie wenig nah er da rankommen kann, wie verzweifelt das gewesen sein muss, als die Arbeiter dort versuchten, irgendwo wieder Strom herzubekommen, um diese Atomreaktoren weiter kühlen zu können oder irgendwie Wasser dorthin zu bringen. Das mit eigenen Augen zu sehen, war extrem wichtig, um es einschätzen zu können, aber auch persönlich, um mit der Situation umgehen zu können. Das war für mich vielleicht tatsächlich der wichtigste Punkt, erkennen zu müssen, dass Japan sich dem Mythos der Technik komplett hingegeben hat. Mit Hilfe der Technik die Naturgewalten irgendwo in den Griff zu bekommen. Und die Naturgewalt ist dann auch quasi die Atomkraft für sie gewesen, die man genauso in den Griff bekommen kann. Und sie mussten lernen, dass sie es eben nicht schaffen, dass die Naturgewalten stärker sind und es jederzeit sein kann, dass es alles auseinanderbricht, was sie sich aufgebaut haben.
Diese Katastrophe hat ein ganzes Land ins Wanken gebracht. Nicht nur dort. In Deutschland ändert eine führende Physikerin ihre Meinung.
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Bis heute laufen die Aufräumarbeiten. Insgesamt hat es nach Erdbeben und Tsunami wahrscheinlich 18.500 Tote gegeben. Mehr als 2.000 Menschen gelten offiziell noch als vermisst. Etwa 150.000 Menschen mussten außerdem ihre Heimat aufgeben. Wie groß die langfristigen Schäden durch die Strahlung sind, ist noch nicht geklärt. Und manche von ihnen wollen nur eines: nach Hause, in die Geisterdörfer. ARD-Korrespondent Peter Kujat hat sie getroffen.
Das war für mich nicht einfach zu verstehen. Und mit den Menschen zu reden, gerade den Älteren, die viel erklärt haben, was Heimat bedeutet, wie lange sie verwurzelt sind mit dem Boden, wo sie aufgewachsen sind, aber auch gleichzeitig zu sehen, dass es eigentlich keine jungen Leute mehr gibt, die da verständlicherweise hinkommen wollen und was das für die Gemeinschaft bedeutet, die in Japan ja eine ganz große Rolle spielt. Diese Zerrissenheit zu erleben, das war etwas, was auch für mich wichtig war, mitzubekommen, mehr zu verstehen, aber auch unglaublich traurig und erschütternd, in welcher Zerrissenheit die Menschen natürlich da auch leben.
In direkter Nachbarschaft zu einem Hochsicherheitsgebiet. Arbeiten am Kernkraftwerk laufen in Ganzkörperschutzanzügen. Die Brennelemente müssen aus den Lagerbecken raus. Der Kernbrennstoff aus den Reaktoren, das kontaminierte Wasser steht in unzähligen Fässern herum. Und irgendwann sollen die Blöcke 1 bis 4 komplett abgebaut werden. Das ist der Plan für die nächsten vielleicht 40 Jahre.
Exakt, was macht man dann mit dem Gebiet? Also man reinigt es, klar, aber hin will dann keiner mehr und die alten Leute, die zurückgegangen sind, die sterben tatsächlich irgendwann einmal und dann bleibt das, ja, leer. Was geschieht damit?
Dann bleibt es einfach, was es ist. Eine Warnung.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die heute vor 5 Jahren begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.